Was erwartest du eigentlich von diesem Gottesdienst? Was muss hier passieren, dass du nachher aus dem Gemeindehaus rausgehst und sagst, war eine gute Zeit? Ja, also die Predigt, die muss mich schon ansprechen, die muss irgendwas mit meinem Leben zu tun haben und natürlich auch mit Jesus, denkst du vielleicht. Oder, ach, das ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Was will denn der Prediger denn immer da auch Neues erzählen? Mir ist die Anbetungszeit, die ist mir viel wichtiger. Der Lobpreis, der sollte ruhig eine halbe Stunde dauern. Und dafür die Predigt eher kürzer, knackiger. Denn wenn ich so mit anderen Gott anbete, dann geht mir das Herz auf. Und Gott sei Dank ist am Samstag ja wieder Luga, der Lobpreis. Und Anbetungsabend. Vielleicht suchst du in dem Gottesdienst einfach nur ein bisschen Ruhe. Durchatmen, sich besinnen, zur Ruhe kommen. Vielleicht einfach mal da sein können, nichts tun müssen. Oder für dich ist das Wichtigste hier, die Gemeinschaft, du möchtest vor allem Leute treffen und du freust dich schon jetzt auf das, was ihr nachher nach dem Gottesdienst miteinander unternehmen werdet. Manche, die haben vielleicht gar nicht so die große Erwartung. Die kommen halt Sonntag für Sonntag hierher. Die denken so das Übliche halt, the same procedures every Sunday. Wenn du zum ersten Mal hier bist, reinschnupperst, dann bist du vielleicht mal gespannt, wie das in der FEG so abgeht bei Gottesdiensten. Oder denkst du, Mensch, hoffentlich wird es nicht so langweilig. Was habe ich schon langweilige Gottesdienste erlebt? Oder du denkst, und hoffentlich überziehen die nicht. Hoffentlich hält sich das Ganze hier auch im Rahmen. Was erwartest du von diesem Gottesdienst? Eher dies oder eher das oder so eine Mischung von allem etwas? Was für den einen das Hauptprogramm ist, ist für den anderen eher so ein Nebenprogramm oder so ein Vorprogramm. Und da gibt es ja jetzt auch kein richtig oder falsch. Denn wenn wir ins Neue Testament reinschauen, da finden wir so gut wie keine konkreten Anleitungen, wie denn nun unsere Gottesdienste in einer guten biblischen Form gestaltet werden sollen. Da stehen keine Hinweise, welche Lieder wir zu singen haben und wie viele Lieder wir singen sollen und wie laut wir sie singen sollen. Da werden auch keine Musikstile empfohlen und auch keine Instrumente verboten. Wir erfahren nicht, wie lange eine Predigt gehen soll oder an welcher Stelle die Hinweise oder die Kollekte kommen soll. Praktische Vorschläge, die sucht man in der Bibel vergebens. Doch wenn es ums Thema Gottesdienst geht, dann entdeckt man ein Stichwort sehr häufig. Das kleine Wort anbeten. Oder in der altgriechischen Sprache proskynio. 59 Mal finden wir das im Neuen Testament. Und das heißt so viel wie anbeten, ja, aber eigentlich niederfallen. Sich vor jemanden niederwerfen, den Boden küssen. Und so unterschiedlich unsere Erwartungen an diesen Gottesdienst heute auch sind, ich denke, an den Boden küssen hat keiner von uns gedacht. Im Kontext Gottesdienst ist uns das eher fremd. Und ich denke auch sonst. Doch Proskynio, anbeten, das gehört zum Gottesdienst dazu. Und vielleicht passt es ja doch, so ein Kuss. Der Kuss ist doch das Schönste, eines der schönsten Zeichen von Zuneigung. So ein wundervoller Ausdruck der Liebe, der Nähe, ja auch der Verehrung. Und ein Gottesdienst, der kann schon mal so einem Kuss ähneln. Denn wenn wir zum Gottesdienst eingeladen werden oder zur Anbetungszeit eingeladen werden, dann werden wir nicht zum Rapport eingeladen, sondern eher zu einem Rendezvous. Zu einem Rendezvous mit einem lebendigen Gott. Da geht es um den Kuss Gottes und um den Kuss, den du ihm vielleicht geben willst. Okay, zugegeben, das klingt jetzt mega romantisch. Und für dich vielleicht ein bisschen schräg und du denkst ja, auf sowas kann auch nur ein Pastor kommen, auf so eine Verbindung von Kuss und Gottesdienst. Doch der Schöpfer dieser Welt, der scheut sich auch nicht, in dieser Intimität von seiner Liebe zu reden. Denn der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu. Und vermählt sich mit dir. Wie ein junger Mann sich mit einem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben. Das ist nur eine Stelle von vielen, wo dieses Bild Braut und Bräutigam in der Bibel verwandt wird. Und Braut und Bräutigam, ja, die küssen sich. Und die schauen sich einfach gerne in die Augen. Und noch mehr, die schauen sich nicht nur gerne in die Augen, die schauen sich gerne an. Die können sich irgendwie nicht satt sehen aneinander. Und immer wieder gehen die Blicke zu dem geliebten Menschen. Wie klingt das für dich? Dass Gott nicht nur so oberflächlich irgendwo im Himmel so runterschaut, sondern dass er dir tief in die Augen blicken möchte. Und Jesus sagt, dass der Vater uns sieht. Dass er uns sieht, auch wenn wir weit, weit weg sind von ihm. Und als er noch fern war, sah ihn sein Vater. Als er noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Gott sieht dich. Aber er ist kein Kontrolleur-Gott, so nach dem Motto, ein Auge ist's, das alles sieht, auch wenn es in finsterer Nacht geschieht. Gott ist ein liebender Vater, der dich sieht, der deine Freude sieht, der die viele Arbeit sieht, die dich gerade umtreibt, der die Schürfwunden in deinem Herzen wahrnimmt, der die Tränen kennt, die du weinst. Und auch die Tränen, die du nicht weinen kannst, der weiß, was dich zerreißt und weiß, was dich von ihm wegziehen will. Er übersieht das nicht. Doch Gott schaut wegen der Schuld nicht auf uns herab, sondern er wird Mensch. Und in dem Gekreuzigten schaut Gott dich an und er ruft dir zu, für dich. Kannst du das vorstellen, dass Gott dich so voller Liebe anschaut? Entscheidend ist eben nicht, wie die anderen dich anschauen. Entscheidend ist auch nicht, wie du dich selbst siehst. Entscheidend ist nur, wie Gott dich sieht. Und wenn der Klaus Lage schon singt, du müsstest sie mal mit meinen Augen sehen, wie viel mehr hat das Bedeutung, wenn wir uns das vom Erfinder des Lebens zusagen lassen? Du müsstest dich mal mit meinen Augen sehen. Mit meinen Augen ungenügend. Mit seinen Augen liebenswert. Ich hässlich, er schön. Ich unbedeutend, er wertvoll. Ich sehe den Sünder. Er den geliebten Sünder. Und er schenkt einen neuen Blick. Dieser Anblick Gottes schenkt einen neuen Ausblick, neue Perspektiven im Blick auf sich selbst. So schaut Gott dich an. Und du darfst ihn anschauen. Im Psalm 16 heißt's: Ich sehe immer. Es ist wie so ein, wie soll man sagen, so ein Roulette. Und jetzt, ich sehe immer auf den Herrn. Ich sehe immer auf den Herrn. Und ich denke mir so, Mensch, schön wär's. Doch genau darum geht's in der Anbetung, dass ich Gott anschaue, dass ich ihn vor Augen habe. Wenn wir von Jesus im Neuen Testament lesen, dann macht er uns das vor. Er hat Gott immer im Blick. Da heißt es bei der Taufe im Jordan, er schaut zum Vater empor. Morgens in seinen Gebetsstunden. beim Brotbrechen, voller Angst im Garten Gethsemane, am Kreuz. Er hat trotz allem und in allem den Vater im Blick. Und nicht nur, wenn es ihm gut geht. Es heißt eben nicht, preis den Herrn, denn mir geht's gut, sondern es heißt eben, preis den Herrn, denn er ist gut. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Und wenn wir auf Gott blicken, dann schauen wir nicht auf uns. Und das ist so der nächste Perspektivwechsel, der nächste neue Ausblick. Auf Gott schauen. Wo? Mitten in seiner wunderbaren Schöpfung. Wenn du bei trübem Wetter plötzlich so einen Sonnenstrahl über die Baumwipfeln siehst, so ein Klang von einer himmlischen Musik an dein Ohr dringt, wenn du einen schlafenden Säugling im Arm seiner Mutter betrachtest oder das dankbare Leuchten in den bereits müde gewordenen Augen eines alten Menschen und in solchen Momenten still sagst, mein Gott. Du kannst Gott auch in seinem Wort suchen, hören, seine Kraft in den mächtigen Taten sehen für Israel, für sein Volk, für seine Menschen. Du siehst ihn in dieser Geschichte des Heils und du kannst ihn auch in deiner eigenen Lebensgeschichte entdecken. Vielleicht auch in Zeichen und Wunder. Aber vor allem am klarsten schaust du Gott in Jesus. Da siehst du ihn. Da siehst du ihn, wie er klein wird, wie er ein Mensch wird, wie er Menschen aufrichtet, heilt, berührt. Du siehst ihn, wie er am Kreuz hängt. Und du siehst ihn, den Auferstandenen. Er lebt und auch du sollst leben, grenzenlos, ewig. Du siehst Jesus beim Vater, was für himmlischen Perspektiven. Und es wird klar, ja, da geht die Reise hin. Was für ein Ausblick. Wer Jesus sieht, der sieht Gott. Und wer Jesus im Blick hat, der wird verwandelt. Wir alle aber schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt. Wir werden in das verwandelt, was wir sehen. Wir werden in das verwandelt, was wir immer und immer und immer wieder sehen. Okay, das heißt für manche, dass sie Germany's Topmodel sind. Die sehen vielleicht nicht unbedingt so aus, aber sie versuchen so zu sein. Was wir im Auge haben, das prägt uns. Wenn ich vor allem nur den Erfolg im Blick habe oder Leistung oder mich ständig auf das fokussiere, was eben nicht läuft, was ich eben noch nicht habe, das prägt mich. Und wenn ich ständig Pornos anschaue, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich nachts nicht von geschlechtslosen Engeln träume. Was haben wir im Blick? Uns? Unsere To-Dos? Ich sehe immer auf den Herrn. Und so kann mein ewiges Drehen um mich selbst durchbrochen werden. So wendet sich der Blick von meinem eigenen Bauchnabel ab und richtet sich auf ihn, auf den Herrn. Statt einem Problembewusstsein kann sich so ein Christusbewusstsein entwickeln. Was kann mir dabei helfen? Wie wär's, wenn du anfängst, Jesus zu erzählen, was er dir bedeutet? Wenn du ihm erzählst, wie du ihn mit deinen Augen siehst? Oder wenn deine Gebete nicht mit ich, mein, mir, mich anfangen, sondern mit du, dein, dir, dich. Oder wie wär's zu singen? In der Bibel werden wir immer wieder dazu aufgerufen, singt Gott, Singt Gott Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Und wenn du nicht singen kannst, dann schlag doch einfach den Takt oder brumm oder summ so vor dem Herrn. Und du kannst auch mit deinem Körper versuchen, eine Haltung der Anbetung zum Ausdruck zu bringen. Du kannst deine Arme emporheben. Du kannst in die Hände klatschen oder in der Stille niederknien. Was auch immer du tust, tu es von Herzen. Kopier nicht die anderen, sondern kapier, was Anbetung ist, dass Anbetung eben eine Herzensangelegenheit ist. Jesus, der macht es so deutlich, dem Zitat von Jesaja. Dieses Volk ehrt mich nur mit Worten, sagt Gott. Aber mit dem Herzen ist es weit, weit weg von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos. Gott möchte mit uns von Herz zu Herz kommunizieren. In einer Sprache, die wir sprechen können. In einer Sprache, die du sprichst. Die dir ganz persönlich entspricht. Viele von euch kennen ja das Buch Die fünf Sprachen der Liebe. Darin wird deutlich gemacht, dass es unterschiedliche Wege gibt, wie Menschen ihre Liebe zum Ausdruck bringen. Ich denke, es gibt nicht nur fünf Sprachen, sondern es gibt so viele Sprachen der Liebe, wie es Menschen auf dieser Welt gibt. Und die Frage ist, was ist deine Sprache der Liebe, mit der du Gott anbetest? Vielleicht malst du ein Bild. Vielleicht schreibst du einen Psalm. Vielleicht zeigst du ihm deine Liebe, indem du für andere Menschen da bist. Anbetung mit Herz geht auch durch unsere Hände, durch unser Hirn, geht sogar hinein in den Geldbeutel und hoffentlich durch unser ganzes Leben. Wenn wir Paulus fragen, Paulus, was gehört für dich zu einem Gottesdienst? Dann sagt er, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein, eine Anbetungszeit. Darum schreibt der Paulus auch nach der Zeile, singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen, direkt den Kolossern, alles, was ihr tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Alles mit Blick auf Jesus. Das fängt schon mit dem Aufwachen an. Manche von uns wachen ja aufgrund genetischer Veränderungen und Verwicklungen irgendwie anders auf als andere Menschen. Meine Frau, die wurde mal gefragt, sag mal, wachst du mit schlechter Laune auf? Und sie hat nur gesagt, nö, ich lass ihn schlafen. Aber wie wäre es in dem Augenblick, in dem der Wecker klingelt, in dem Augenblick einen bewussten Augenblick auf Jesus? Statt sofort in den Blick zu bekommen, was heute alles ansteht, was heute alles gemacht werden muss, erstmal den in den Blick zu bekommen, der diesen Tag in seiner Hand hält. Was wir im Auge haben, das prägt uns. Darum erstmal Gott begrüßen, ihm sagen, dass ihm dieser Tag gehört. Ihm sagen, ihn einladen, mit durch diesen Tag zu gehen. Und dann kann ich auch so mit Blick auf Jesus den anderen begegnen. Zuerst mal denen, die uns am nächsten sind. Die ersten 15 Sekunden hat man untersucht, die wir mit ihnen zusammen sind und ihnen begegnen. die prägen die Atmosphäre des ganzen Tages erheblich. Wie würde Jesus unseren Ehepartner, die Kinder, unsere Mitbewohner begrüßen? Welche Worte würde er verwenden? In welcher Tonlage würde er sprechen? Wie würde sein Gesichtsausdruck aussehen? Wenn wir Menschen mit Jesus begrüßen wollen, dann erfordert das ganz radikale Dinge. Radikale Dinge wie, ich muss von ihnen Kenntnis nehmen. Radikale Dinge wie, ich muss ihnen in die Augen schauen. Und auch im weiteren Verlauf des Tages, da kommen wir mit so vielen Menschen in Kontakt. Wie wäre es, wenn wir in ihnen nicht nur den Kollegen, den Chef, den Kunden oder den Schüler sehen, sondern vor allem den Menschen? Wir können für jeden Menschen, dem wir begegnen, ein kurzes Gebet sprechen, ihm vielleicht ein gutes Wort sagen. Wir können Interesse zeigen an seinem Leben. Diese Beispiele, die machen deutlich, wie radikal dieser Satz von Paulus ist. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Vielleicht kennt ihr diesen Herrn, Frank Laubach. Er wurde 1884 in Pennsylvania geboren, studierte Theologie und Soziologie, der heiratete und wurde Missionar auf den Philippinen. Und so ungefähr mit 40 Jahren begann er in sich so eine Unruhe zu spüren. Er fragte sich, warum er so wenig in seinem Leben von Gottes Gegenwart erlebte. Und er entschloss sich zu einem Experiment. Sein Ziel war, in jeder Minute seines wachen Lebens wenigstens eine Sekunde an Jesus zu denken. Mitten in seinem beschäftigten Leben versucht er das und das begann sein Leben zu verändern. Langsam aber stetig, er selbst veränderte sich. Immer mehr und immer besser gelang es ihm, sein Leben auf Jesus auszurichten. Er bezog ihn, Jesus, mit ein in seine Arbeit, in sein Familienleben, einfach in alles. Und das machte den Unterschied. Dieses in jeder Minute bist du da. So hat Laubach ein Buch über seine Erfahrung überschrieben. Ich bin nicht Frank Laubach. Ich bin gnadenlos gescheitert an diesem Experiment. Doch ich habe mitgenommen, diesen Versuch immer und immer wieder mir bewusst zu machen, dass er da ist, dass er in jeder Minute meines Lebens da ist. Wenn ich gehetzt bin, wenn ich relaxe, mich erhole oder wenn ich herzhaft lache oder nur heulen kann, er ist da. Und ich muss meine Arbeit nicht unterbrechen, sondern ich halte immer wieder kurz inne und suche seinen Blick und sag ihm, dass ich jetzt mit ihm rechne. Es geht nicht darum, immer mehr zu tun, sondern darum, Jesus in alles einzubeziehen. Dass es immer weniger Jesus-freie Räume in meinem Leben gibt. Dass es immer weniger Jesus-freie Situationen gibt. Dass ich ihn immer mehr mit einbinde und mir immer öfters klar mache. Und das, was ich jetzt rede und das, was ich jetzt tue, das tue ich im Blick auf Jesus. Und das sind doch Aussichten. Dieser Blickwechsel zwischen mir und Jesus, der führt wirklich zu einem Blickwechsel. Dazu, dass mein Blick, dass meine Perspektiven anders werden. Anbetung möchte unsere Sicht weiten, unseren Blick öffnen. Anbetung kann sich nicht in so einem Tunnelblick erschöpfen. So ich und Jesus und ich, so. Anbetung kann keinen Tunnelblick haben, weil Jesus mit keinem von uns einen Exklusivvertrag abschließt. Kein Christ kann in die Anbetung eintauchen, ohne dass er wieder neben einem ganz konkreten Menschen auftaucht. Anbetung besitzt eine vertikale Dimension und eben auch eine horizontale. Wer Jesus im Blick hat, wer seinen Blick auf sich spürt, der wird auch immer mehr einen anderen Ausblick haben. Der wird seine Welt, seine Umgebung, die anderen, sich selbst immer mehr mit den Augen des Herrn sehen lernen. Darum beurteile ich von jetzt an niemand mehr nach menschlichen Maßstäben. Mit diesen Worten bezeugt Paulus, wie er eben vor jedem Menschen letztlich das große Pluszeichen des Kreuzes sieht. Geh doch mal die Menschen, die Gesichter durch, die dir täglich begegnen, die du vielleicht oft nach menschlichen Maßstäben beurteilst. Und stell dir vor, es sind geliebte Menschen. Es sind Menschen, für die Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das ist gar nicht so einfach. Aber wenn ich auf Jesus blicke, das Kreuz anschaue, dann weitet sich mein Blick. Dann beginne ich durch seine Augen zu sehen. Dann beginne ich durch das Kreuz zu sehen, den Pastor zu sehen, von dem ich vielleicht eine ansprechendere Predigt erwartet habe. Oder den zu sehen, dem mir gerade sowas von tierisch auf den Senkel geht. Oder die ich nicht mehr sehen kann, weil die mich sowas von verletzt hat, enttäuscht hat. Durch das Kreuz sehen, den Chef, den ich nicht mehr anschauen kann, weil er mich mobbt bei jeder Gelegenheit. Oder den Partner sehen, der mich nicht mehr sieht, sondern nur noch seinen Beruf oder sich selbst. Diese Menschen, die dir gerade das Leben schwer machen, diese Menschen, die werden in der Anbetung nicht einfach weggeschoben, wegradiert, sondern Jesus nimmt diese Menschen und stellt sie dir wieder neu vor Augen. Er stellt sie dir neu vor Augen, indem er sich vor sie stellt. Er stellt sich vor sie, indem er für sie am Kreuz gestorben ist. Wie für dich. Und ich wünsche uns wirklich, dass dieser Blick aufs Kreuz, auf Jesus, unsere Sicht auf andere auch verändern kann. Dass ich vielleicht so nach und nach mit der Zeit auch sagen kann, Herr, wie du mir vergeben hast, so möchte ich diesen Menschen vergeben. Anbetung hoch drei. Anblick. Vielleicht spürst du, dass Gott heute den Augenkontakt mit dir sucht. Sag nichts, tu nichts, sei einfach nur da vor Gott. Und lass dich von ihm jetzt ganz bewusst anschauen. Aufblick. Vielleicht möchtest du Jesus wieder neu in den Blick nehmen, dich neu auf ihn fokussieren, ihm sagen, dass er der Mittelpunkt in deinem Leben sein soll, dass er der Dreh- und Angelpunkt sein soll in allem, in deinem Leben, in Wort und Werk. Dann streck dich ihm entgegen. Sing mit. Mit ganzem Herzen. Ausblick. Vielleicht ist das dein Gebet. Jesus, lass mich die Welt mit anderen Augen anschauen, mit deinen Augen. Lass mich diesen Menschen durch dein Kreuz anblicken. Und dann schau auf das Kreuz und auf den Schatten, den dieses Kreuz wirft. Den Schatten, den dieses Kreuz auf das Gesicht dieses Menschen wirft. Beten wir Jesus an. Er wartet auf uns. Jesus, was erwartest du eigentlich von diesem Gottesdienst hier? Ich kann mir gut vorstellen, dass er sagt, einen Blickwechsel mit dir. Amen.